meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich im Kunstmuseum Basel zur Vortragsreihe Architektur und bestimmten Architekturdialoge Basel. Einige von Ihnen sind nicht das erste Mal hier, Sie wissen das, den anderen rede ich gerne auf dem Weg. Die Stiftung Architekturdialoge bemüht sich in den letzten Jahren, seit ihrer Gründung, vor jetzt schon 10 Jahren, um den Dialog über Architektur, und zwar eben die Sprachen übergreifend über die Reihe Architektur und sind dafür exemplarisch. Wir möchten also an den 3 Abenden im September, Jahr für Jahr, möchten wir zweifachen zu einer Begegnung verhelfen, nämlich der Architektur und immer noch einer zweiten. Und wir haben uns in diesem Jahr dazu entschlossen, Architektur und Wohnen uns zum Thema zu geben. Die Architekturvorträge gibt es nach der Initiative von Werner Glaser seit 1980. Die Reihe Architektur und existiert jetzt schon eben seit 2002, nämlich über 10 Jahre. Und wir sind sehr froh, dass wir das Format, also dieses Gefäß, wie man sagen möchte, fortsetzen können, über die vielen Jahre mit immer neuen Ideen, immer neuen Inputs aus den verschiedenen Branchen dieser Architektur manchmal näher, einfach ganz genau stehen und trotzdem eben dann hier zusammen. Wir haben in diesem Jahr die Reihe Architektur und Wohnen betitelt und 3 Unterpunkte benannt, programmatisch, exemplarisch und spezifisch. Wir werden uns heute Abend mit dem Sonderfall, zuerst mit dem Sonderfall des Wohnens beschäftigen, nämlich mit der Single-Wohnung. Gabriele Besserer wird heute zu uns sprechen in einem kleinen Referat, was wir an den Anfang stellen. Und Frau Besserer, die von Hause aus Soziologin ist, also nicht aus der Architektur kommt, aber jetzt nun schon mehr Jahre sich mit Architektur beschäftigt und vor allem Journalistin. Sie schreibt regelmäßig für die NZZ und ist dort als Architekturkritikerin tätig. Sie ist sehr involviert, eben auch im Kamera, Technik und natürlich auch in der Bildung. Und mit Architektur, das ist für uns ganz willkommen, eben nicht aus dem Fach war, sondern im Grunde von außen. Und das ist eben ganz spannend, wir freuen uns, dass wir sie als Referentin heute gewinnen konnten. Und unser zweiter Referent ist Susanne Schürch, Architekt aus Zürich und Duplex-Architekten, ein Büro, was er 2007 mit Anne Kessler gegründet hat. Und Susanne Schürch hat auch einen Hintergrund, der in der Schweiz ganz oft in der Schweiz mit der Schule zu tun hat. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Markus Peter an der ETH und ist auch neben seiner Tätigkeit als Architekt in Zürich beschäftigt, weiß also über das Bankenschirm in der Schweiz sehr breit Bescheid, nicht nur über die Arbeit seines Büros. Und ihn haben wir natürlich eingeladen als einen, der mit seinem Büro Wohnarchitekten, Wohnbauten entwirft, realisiert und vor allem in den letzten Jahren mit der Bankheit oder Bahnrechte Projekte in Zürich auch angeschoben. Unsere Reihe Architektur und, die dann in der nächsten Woche noch fortgesetzt wird, ich weiß jetzt nur kurz darauf hin, wir haben nächste Woche irgendwann Alfred dazu gesagt, der über seine Bebauung des ehemaligen Kinderspitals, also der Areal des ehemaligen Kinderspitals am Rhein, das Projekt Rieber, sprechen will. Und ihn setzen wir zur Seite Fabian Biesler, den man nicht als Architekten kennt, aber man sieht vielleicht als Musiker. Er ist Bewohner des Musikerwohnhauses der Stiftung Habitat in St. Johann. Das heißt, die Spezies der Bewohner haben wir in diesem Jahr auch genügend berücksichtigt, denke ich. Wir werden uns auf einem Gespräch, das machen kann, wir sagen, ein Insiderbericht in diesem speziellen Wohnform, das von der Stiftung initiieren muss. Also, das ist ein kleiner Vorschlag für nächste Woche. Und die ganze Reihe, und das mache ich nicht als Pflichtübung, sondern ich mache das sehr gerne, die ganze Reihe, also für uns, ist natürlich nicht nur aus Inhalten, sondern wir brauchen auch immer Partner, die uns die Möglichkeit geben, diese Referenzen einzuladen, die Ihnen die Möglichkeit geben, diese Veranstaltung kostenlos zu besuchen. Und Sie sehen hier, genannt, unser Hauptsponsor Regenbleiting, die uns seit Jahren unterstützen, die Arbeit der Stiftung unterstützen. Und wir können in diesem Jahr ganz passend zum Thema mit Area Raumkonzepte einen Sponsor finden, der diese reine Architektur und Wohnen mit finanziert und das hat mich dann gewohnt, so systematisch also auch mit den Sponsoren finden konnten zum Thema Architektur und Bildung. Ich warte gern auf unsere Webseite hin. Sie wissen, eine Stiftung hat immer auch diese Stiftung den Anspruch, an eine verbreite Öffentlichkeit zu gehen. Unsere Währung gegenüber all unseren Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, ist unser Verteiler. Er kennt sich für Architekturthemen im Raum Basel, in der Nordwestschweiz und in angrenzenden Ländern interessieren. Dann schauen Sie auf unsere Agenda, da finden Sie alle relevanten Veranstaltungen, die in der Region stattfinden. Schauen Sie sich an, Sie kriegen alle zwei Wochen einen Newsletter und sind Sie auch informiert über alle wichtigen Veranstaltungen hier. Und je mehr wir bei Ihnen im Publikum Zuspruch finden, umso eher finden wir Partner, die diese Veranstaltungen auch finanzieren zu können. Das ist ein einfacher Mechanismus, aber das funktioniert ganz gut. Wir hoffen, Sie interessieren sich für den Inhalt und so wie heute und auch schon in der letzten Woche. Jetzt übergebe ich sehr gerne an Frau Tesserer.
Vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich freue mich sehr zur Thematik des heutigen Abends, den historischen Rückblick beitragen zu können. Die Thematik Wohnform Sisinnes ist sehr aktuell. Vor allem in den Großstädten steigt die Zahl der Alleinlebenden ständig und führt zu einem tiefgreifenden sozialen Wandel, der auch die urbane Struktur und auch die Bauformen verändert und verändern wird. Definiert man Single unabhängig von den Motiven des Alleinlebens als ein Personenhaushalt, dann beträgt in Basel der Anteil dieser Personengruppe 51%, in manchen Stadtteilen sogar 61% und ist damit gleich hoch wie in der europäischen Hauptstadt des Singles, das ist Stockholm. Aber nun, wie lebten unverheiratete Alleinstehende in früheren Zeiten? Generell kann man feststellen, dass sich die soziale Sonder- und Randstellung dieser Personengruppe und die zugewiesenen Unterkünfte das negative Stigma Ledigsein verstärkten. Gemessen am Familienmodell, seit alters her Grundstein von Gesellschaften, galt ein Lediger als nicht vollkommen, war quasi als halber Hund. Ja, Sie sehen hier einen berühmten Alleinlebenden. Das ist die Dachkammer des armen Poeten, die es Karl Spitzweg 1897 dargestellt hat. Das Bild könnte man als pittoresk bezeichnen, aber die elende Klause wirft ein Licht auf vormoderne, menschenunwürdige Unterkünfte von Ledigen, die über wenig Einkommen verfügten. Dieses Wohnungselend war vor allem unverheiratete Mädchen und junge Frauen, die nicht von ihrer Herkunftsfamilie ernährt werden konnten und in fremden Diensten standen. Das Dach der Mädchenkammer scheint dicht. Aber von Wohnen kann auch hier in dieser Kammer in einem norddeutschen ostfriesischen Gutshaus nicht die Rede sein. Denn Dienstherren und Arbeitgeber reduzierten die Unterbringung ledigen Personals auf ein Minimum, auf eine Schlafstelle, auf eine Tischstelle. Ledige, die in Privatwohnungen oder in Arbeiterwohnhäusern eine Unterkunft fanden und nur ein Bett dort hatten oder ein Bett mieteten, die hießen Bettgeher. Und Arbeiter, die sich im Schichtwechsel sogar eine Schlafstätte teilen mussten, hatten auch einen Namen, die hießen Wechselschläfer. Wer sich aber ein mobiles Zimmer leisten konnte, war schon besser dran. Und auch die Bezeichnung hierfür, der möblierte Herr, bringt diese Besserstellung zum Ausdruck. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts führte der Wirtschaftsboom der Gründerjahre zu einer massiven Landflucht. Die Stadtbevölkerung wuchs und damit die Wohnungsnot. Unternehmen bauten große Kost- und Logiehäuser für die Unterbringung lediger Arbeiter und Angestellten, nannten das soziale Kloster. Sie sehen hier das Kost- und Logierhaus der Bockenverein AG eines Häusenwerks. Der imposante Bau liegt unter zeitlichem Stilbruch über 1000 Betten, aber die Hausordnung, die war die Bibel. Kein Singen, kein Musizieren, kein Tanzen, kein Lachen. Erlaubt war auch nur das Betreten des eigenen Schlafsaales, in dem bis zu 20 Betten standen. In diesen firmen eigenen Logierhäusern, die Volksmund ledigen Kasernen genannt, übte der Arbeitgeber eine totale Kontrolle auch über das Freizeitverhalten seiner Untergebenen aus. Werfen wir einen kurzen Blick nach Wien, im selben Zeitraum, in dem dieses Postenlogierhaus in Bottrop entstanden war, 1872 also, in Wien lebten 37% der Arbeiter in solchen Firmen, mit anderen kleineren Stile, Firmen unterstützten. Hier sehen Sie das Ledigenheim in Berlin, das Ledigenheim am Brunnenplatz in Berliner Wedding. Hier handelt es sich um eine Postkarte. Auf der Rückseite kann man lesen, dass der neu nach Berlin zugezogene an den Pfarrer seiner Heimatgemeinde, der ihm wahrscheinlich diese Unterkunft vermittelt hat, schreibt: Bin gut angekommen. Die Bude ist reinlich, aber unbenannt. Verschickt wurde die Postkarte 1919. Komfort, Hygiene, Sauberkeit in den Ledigenheimen war ein großes Problem. Auch die Ansteckungsgefahr durch Krankheiten. 1917 war in einem Berliner Ledigenheim die Gruppen ausgebrochen und es musste geschlossen werden. Vor 1929, das Jahr, in dem diese Postkarte verbrannt wurde, da lebten andere Ledige bereits in modernen, innovativen Unterkünften und Wohnheimen. Auslösender Faktor für die Verbesserung der Wohnverhältnisse der Unterbringung waren gesellschaftliche Umwälzungen und eine neue kollektive Gesinnung. Die Demokratisierung der Gesellschaft in der Weimarer Republik und der Österreichischen Republik koppelte die Baumoderne an soziale Reformbewegungen und ethische Werte, soziale Gerechtigkeit, Gleichheit und Menschenwürde. Publikationen wie die Neue Wohnung von Rom und Haus, 1926 erschienen, die Befreite Wohnung von Subsidium und viele Publikationen des Bauhauses forderten einen vorzeitigen Wohnkomfort für breite Bevölkerungsschichten und erstmals kam auch die Forderung nach einem seelischen Wohnwert. Um das Wohnungsproblem gemeinschaftlich zu lösen, gründeten sich gemeinnützige Wohnbaugenossenschaften. Aber diese und auch die Siedlungsbewegung orientierten sich jedoch eher am tradierten Familienmodell und bauten Familienwohnheime. Das wiederum aktivierte ledige berufstätige Frauen, selbst aktiv zu werden und den Kampf gegen die Heimatlosigkeit der Untermieterin aufzunehmen. Ich habe nun einige wenige exemplarische Beispiele zusammengestellt, um zu zeigen, was diese genossenschaftliche Bewegung zustande gebracht hat. Hier sehen Sie eine Wohnhausgruppe, die in Frankfurt in der Adelsallee 1927 bis 1928 vom Architekten Bernhard Lampitz gebaut wurde, die aus drei Gebäuden, aus 20 Wohnungen bestehende Wohnhausgruppe war ein Projekt der 1926 von 9 Frauen gegründeten Siedlungsgenossenschaft berufstätiger Frauen. Entworfen wurden die Bauten in der Es befanden sich im Bau 3 bis 4 Zimmerwohnungen. Sie waren 67 bis 90 Quadratmeter groß und wurden von 2 bis 3 Frauen bewohnt. In wenigen Monaten waren diese Gebäude dank Normenbausteinen erstellt worden. Hier eine mögliche Ansicht der Straßenseite eines Wohnblocks. Die Frauen verwalteten die Wohnbauten selber, um Kosten zu sparen, aber dennoch war die Miete in diesen Häusern noch zu hoch, als dass Arbeiterinnen sich diese Wohnungen hätten leisten können, diese Wohngemeinschaften hätten leisten können. Das wiederum bewog den Frankfurter Frauenwohnverein, ebenso Bernhard Hermke, zu beauftragen, ein Haus mit Kleinstwohnungen für ledige Arbeiterinnen zu finden. Sie sehen hier eine heutige Ansicht dieses Laubenganghauses von Bernhard Hermkes. Es ist rund 84 Meter lang. Es bot 60 Wohneinheiten, 22,5 und 30 Quadratmeter. Und der Architekt, das Ziel des Architekten war, wie er schrieb, beste Qualität bei schlichtester Formgebung. Besondere Unterstützung sorgten für das Hauszimmer, Schrankzimmer, Und so erlebte die ledige Frau mit wenig Einkommen erstmals in einer abschließbaren Wohnung Privatheit, ein wenig Wohnkomfort und den Luxus individueller Freiheit im eigenen vier Wänden. Hier eine historische Ansicht der Gartenseite und ein Blick in die Küche. Denn eine Miniküche war ein Baustein zum selbstbestimmten Wohnen. Da gab es aber auch Gegner, die für das einzige Wohnhaus mit einer zentralen Küche plädierten, um der berufstätigen Frau das Kochen im Kochtopf zu ersparen. Aber speziell in Frankfurt hat sich die Einbauküche, die Margarete Schütze-Lihotzky entwickelt hat, durchgesetzt. Der Grundriss der Kleinstwohnung in der Platenstraße. Sie sehen den Windfang, dann rechts die kleine Küchennische, links Toilette. Das Bad war nur mit einem Waschbecken ausgestattet, denn um Baukosten und Wohnkosten zu sparen, waren im Erdgeschoss 6 Badezimmer eingerichtet worden, die für die von Frauen dann gesamten werden konnten. Im Erdgeschoss konnten die Bewohnerinnen auch ihre Wäsche waschen lassen, das war auch ein Service. Kochen mussten sie, die durften, konnten oder mussten sie selbst, im Unterschied zu einem ledigen Heim, das in Stockholm 1935 von Sven Margelius entstanden ist. In diesem Wohnheim befand sich eine Zentralküche, nebst kleinen Aufzügen, über die dann die Speisen in die Wohnung der Bewohnerinnen aufgefordert wurden. Ein weiteres exemplarisches Beispiel für ledigen Heim für Frauen, Sie werden es kennen, das ist das Haus von Neuen Finger in Basel, 1928, von Frau Athena Schmidt erbaut. Es ist der Bauträger war das Frauenzentrum bei der Basel. Es ist international bekannt geworden, dass Philip Johnson es 1932 in seinem Band International Spice aufgenommen hat. Der dreigeschossige Netzbau mit kleinen Körper, wo 21 Frauen, damit es eine kleine Wohnung. Exemplarisch für Wohnheime für Ledige ist auch das von Herrn Scharon für die Erdbundsiedlung in Breslau 1929 geschaffene Ledigenheim. Es weicht positiv ab von Herrn Diktum, das schlichteste Formgebung, und Sie sehen, dass Scharon sehr explizit den Mittelteil in den Park hinausschwingen lässt. Im Mittelteil befanden sich auch die Gemeinschaftsräume, befand sich das Restaurant, und der Mittelteil ist gleich einem Scharnier zwischen rechter Hand sind die Einraumwohnungen für ledige Herren, waren die gedacht, und links waren Zweiraumwohnungen für kinderlose Ehepaare. Der Mittelteil, der in den Park hinausschwingt, der gleicht einer Geste, ja, gleicht auch einer Hand, die als ob damit den Ledigen in die Gemeinschaft hineinholen wollte oder an Bord holen wollte für den Aufbruch endlich in ein selbstbestimmtes Wohnen. Und hier kann man auch ein wenig erkennen, dass der Alleinstehende, jetzt mit eigener Wohnung ausgestattete Makel, ablegt, als Mensch nur ein herber Mensch zu sein oder ein Mensch, der sein Leben verfehlt hat oder sich nicht interessiert hat mit einem Partner. Hier wird dann beginnt der Mensch der Ledige auch als Single, ja, ein Teil des Weltbürgertums zu werden, da er sich ja vom engen Heimatbegriff gelöst hat und mit seiner Neugier und Ungebundenheit die urbane, digitale Stadtkultur bereichern wird. Es gibt auch Ledige, die sich leisten konnten, ein Haus für sich allein zu bauen. Und es gibt Ledige, die in dieser Gruppe die Bauikone sind. Sie sehen hier das berühmte Haus des Schriftsteller und Journalisten Kurt Zimmermann Vater. Er hatte sich auch zusammen mit Libera geplant und hat es 1938 bis 1943 hoch auf dem Felsen fließen hoch über dem Meer erfahren lassen. Er war ein überzeugter Grundgeselle. Und er sagte, das ist ein Haus Vater von mir. Ein Haus wie ich, das Haus wird zum biografischen Ausdruck eines sehr bewegten Lebens, das meiner Vater bekannterweise geführt hat. funktioniert hat ja sein Haus wohl, weiß ich, in drei Teile. Es gab Privaträume, abschließbare Hausherren, ein wunderschönes ebenes Panoramafenster für Begegnungen mit anderen und im Erdgeschoss eine Reihe von Gästezimmern, die für Geselligkeit sorgten, sogar Einsamkeit eigentlich, wenn es der Hausherr wünschte, natürlich nicht auskam. Diese Gästezimmer fehlten in einer anderen Bauikone. Das Haus war das Landhaus der Chicagoer Ärztin Edith Farnsworth. Sie wurde in diesem Haus nicht glücklich. Das minimalistische Einraumhaus erstarb in Glas und war nicht mehr geholt. Und sie nannte es unbewohnbar. Sie listete eine Reihe von Qualitätsmängeln auf: zu heiß im Sommer, zu kalt im Winter. Sie fühlte sich unwohl und letztendlich verklagte sie in vom Singlehaus, von berühmten Singlehäusern zurück nochmal zum Ledigenheim. Der Bauverein für Arbeiterwohnungen hat dieses Darmstädter Ledigenheim 1955 von Ernst Neufer planen lassen. Eingerichtet wurden 154 Wohnungen für ledige Berufstätige und kinderlose Ehepaare. Es ist heute denkmalgeschützt. Damals war es auch ein Auslaufmodell, denn die Absonderung baulich sichtbar von ledigen Vietnam mit dem beginnenden Wirtschaftsboom und wirtschaftlichen Aufschwung in Europa nach Kriegsende war auch ein Ende. Und die soziale Akzeptanz des Singles war als Single-Dasein, das wird baulich immer weniger sichtbar. Das ist das Niemeyer-Haus für die Inka-Bauausstellung der 1947. Der Gebäudeentwurf liest sich wie eine architektonische Klammer der Integration verschiedener Lebensstile. Denn hier im Haus wohnen Alleinstehende, aber auch Familien. Aber deutlich sichtbar wird im oberen Teil des Hauses die Begegnungsebene. Da sieht man viele, viele Augen, die auch visualisieren sollen, wer nach dem Plan von Oskar Niemeyer hier zusammenkommen sollte. Das ist die Hausgemeinschaft. Ein Blick in deutsche Wohnzimmer der 1900, zu Beginn der 1980er Jahre. Sie sehen hier links die Standardfamilie. Vater, Mutter, verheiratet, das Ehepaar mit den heranwachsenden Kindern, Sohn und Tochter. Rechts daneben der Single, der im Vergleich hat er natürlich keine genormte Schrankwand, Couchtisch und Divan hat, sondern sich seinen Wohnraum ganz individuell ausstattiert und eingerichtet hat. Herr Linde Kölbe hat deutsche Wohnzimmer in diesen Jahren fotografisch dokumentiert. Dieser Single sagte damals, gab zu Protokoll, ich versuche ein Leben zu führen, welches man den anderen als Alternative zeigen kann, ein Leben ohne Funktionsfreiheit. Das zeigt auch, dass Singles immer ungebundener, freier waren für viele Optionen, die das moderne Leben holt. Und es zeigt aber auch, dass der Kult des Individuums, den der Soziologe in Durkheim 1893 vorausgesehen hat, und zwar vorausgesehen hat als dominanter Lebensstil in der modernen Gesellschaft, sich doch nach dem 20. Jahrhundert entwickelt. Der Wirtschaftsboom der 1970er Jahre führt zu einem raschen Wachstum der Großstädte. Thema Verdichtung und wenig werdender Stadtraum und ein berühmter Vorschlag für die Errichtung kleinster vorfabrizierter und standardisierter Wohnmodule ist der Fachschulkammer von Fischer Kurokawa. Diese kleinen Module konnten, sie dienten einem als Kleinstwohnung, waren sie gedacht für Salesmen und Businessmen, die unter der Woche in der Stadt wohnten, aber am Wochenende dann aufs Land und in ihre Familie zurückgingen. Die Wohnungen, diese Buden konnten auch miteinander verbunden werden, sodass auch sehr flexible Wohnflächen realisiert werden konnten. Die Bauidee des Metabolismus mit starken Waren vorgefertigten Modulen, Wohnungen für das Existenzminimum bereitzustellen, geht jetzt fort, wenn wir nun in die heutige Zeit springen, in das Jahr 2012. Das ist ein Wettbewerbsentwurf und ist der Sieger des Wettbewerbs Mike Polunik, die Stadt New York ausgeschrieben hat, um das immense Problem in New York bezahlbare Mietwohnungen zu finden, ein bisschen zu lösen. Und hier sind wir den Wettbewerbsentwurf von Architects. Die Wohnfläche in diesen einzelnen Einheiten beträgt nur 28 Quadratmeter. Eine weitere Ansicht des Gebäudes in Manhattan. Und wenn Sie hier den Grundriss anschauen, dann weicht der gar nicht so sehr ab vom Wohnen für das Existenzminimum, die Baumoderne in den 20er Jahren erfunden hat mit den modernen City-Apartments. Was sich allerdings stark verändert hat, ist doch das Gemeinschaftsleben, denn die Baumoderne hat immer auch über das mit dem Clubzimmer, mit Wäscherei, mit dem Laubensandhaus, mit gemeinsamen Badeanlagen, hat immer auch das Gemeinschaftsleben in die City-Apartmenthäuser mit eingezogen. Und das ist in dieser neuen Form, in der heutigen Form des City-Apartments zu sehen, das mit einem Fragezeichen zu verbinden. Ein weiterer Wettbewerbsentwurf für My Micro Unit, das ist der Entwurf von Public Living. Der Single wird hier in einen Glaskasten gesetzt, ob Ihnen das wirklich gefällt. Naja, der Blick auf Manhattan dürfte großartig sein, aber man sucht doch etwas Zurückgezogenheit zu weinen. Und diese schönen Blick und Zurückgezogenheit verspricht der Lockcube von Eislinger, der sich überall da in den Städten aufstellen lässt, wo es Platz hat. Zum Schluss kurz zusammenfassend einige Gedanken. Tatsache ist, dass die Zahl der Singles überall in den Industriegesellschaften zunimmt, und zwar Singles aller Altersstufen, nicht nur die Studenten und nicht nur über 60-Jährige, die darüber nachdenken, ob sie irgendwann Hilfe brauchen könnten. Das allerdings, das führt auch zu Problemen, denn die urbane Verdichtung und Verknappung von Wohnraum durch eine Stadtplanung, die Stadtentwicklung nach innen doch als Zukunftsprogramm festgeschrieben hat, die kollidiert natürlich mit dem heute von Singles gewünschten und auch Singles ermöglichten Wohnraumgrößen und Wohnflächen. Innerstädtischer Wohnraum verteuert sich, und da taucht die Frage auf, ja, wie können Mietwohnungen bezahlbar bleiben, wie können Baukosten gesenkt werden, Thema also auch Genossenschaften, genossenschaftlich gemeinnützige Bauvorhaben. Die Notwendigkeit des kollektiven Teilens von Wohnflächen und Wohnkosten, das wird auch zunehmen, aber die Singles haben es ja gelernt und sie mögen das ganz gerne, dass die Devise mein Zuhause, das bin ich, dass das auch Realität ist. Insgesamt gibt es ein Wohnbedarf an architektonischen Planungsansätzen und Entwurfsideen für allein und zusammen Wohnformen in Großstädten. Zum Schluss nochmal ein Blick zurück zum armen Poeten in seiner Klausel. Daneben eine Installation von Kitty Lotterist. Und wenn man insbesondere das Bild der Installation von Kitty Lotterist anschaut, dann wird es doch eine Leere sichtbar, obwohl Möbel sind da, die Ablenkung ist da, aber die Person, die das alles genießen kann, die schwimmt, und ja, man hat doch ein stärkeres Gefühl der Beklemmung, wenn man die Installation von Riss anschaut. Und warum das? Ich meine, hierfür ist unser Gemeinschaftsgehen verantwortlich, denn das macht uns schließlich zu einem sozialen Wesen und bringt uns immer wieder zum Zusammensein mit anderen. Dauer und Intensität des Zusammenseins, wie lange, mit wem, wann und wo, das allerdings ist in einer freien Gesellschaft die Entscheidung eines jeden. Eine Entscheidung, welche die Gesellschaft nach und nach akzeptieren wird und muss. Danke.
wurde angeboten, dass ich mich oute aus Zürich. Ich darf mich nicht wissen, dass es Zürich ist, wenn das für alle in Ordnung ist. Gibt es Probleme? Ja, kein Problem. Sicher. Hochdeutsch ist gut, schade. Ja, nur also, du machst diesen Hochdeutsch. Ich freue mich, dass ich über Architektur sprechen darf heute. Ich werde immer wieder gefragt, was meine Haltung ist zur Architektur in der sogenannten neuen Gründerzeit oder so zu dringend heute, zur Agglomeration, Wohnen in der Stadt. Und das sind verschiedene Fragen und wissen Sie, ich weiß es. Ich weiß es überhaupt nicht. Und das habe ich ein bisschen deprimiert und ich dachte, ich komme dahin, versuche das herauszufinden. Ein alter Meister, Frank Lloyd Wright, hat mal gesagt, ein Architekt darf nicht über Architektur sprechen, nicht über Theorien, wenn er noch keine 40 Jahre alt ist. Ich bin keine 40 Jahre alt. Ja. Ich dürfte nicht mal darüber sprechen, aber ich sage es nur. Ja, ich zeige Ihnen vier exemplarische Beiträge aus unserem Büro, das ist ein bisschen aus dem Laborhaus. Einfach so, was uns interessiert, wie verknüpft man zu diesem Thema. Beginnen wir mit Clusterwohnungen. Clusterwohnungen sind so eine halböffentliche Wohnlandschaft, die sich um einen zentralen Raum, eine zentrale Küche entwickeln und mehrere autarke Wohneinheiten aus privaten Zimmern und zugehörigen Bädern verbinden. Diese Typologie ermöglicht eine Privatsphäre in den eigenen Räumen sowie auch Gemeinschaft und Austausch im öffentlichen Teil der Gedanken. Dieses Projekt ist mehrschichtig auf Interesse gestoßen, was uns natürlich freut als Architekten. Irgendwie weckt es bei den Betrachtern irgendwelche Gefühle. Diese Baugenossenschaft Mehr als Wohnen, die setzt sich zusammen aus 50 Baugenossenschaften in Zürich, aus der Region Zürich. Und alles an dieser Baugenossenschaft ist sehr ungewöhnlich. Ja, im Wettbewerb gab es ein Raumprogramm in Cosa. Sie müssen sich das mal vorstellen. Da beschreibt ein virtueller Gast, wie diese zukünftige Siedlung aussehen wird, ohne dass er das Projekt kennt. Da gibt es also Menschen, oder ältere Menschen, die auf geeigneten Spielplätzen ihre Muskeln trainieren. Dann geht er weiter, findet Kinderkrippen, Arbeitsateliers, wo Wohnen und Arbeiten kombiniert wird. Es gibt Gästepensionen, es gibt auch Teenager, so Orte, wo sie die erste Liebe entdecken oder mal mit dem Kippen oder was auch immer. Das wird alles so beschrieben. Es gibt auch Elektrovelos anstelle von Parkplätzen. Dafür gibt es 20 Plätze, wo sie Biosalaten bauen und so weiter. So wurde das beschrieben. Alles für eine Familie möglich zu machen, so soll eine 4,5-Zimmer-Wohnung 2000 Franken pro Monat kosten. Das ist, wie das in Basel ist, in Zürich ist das ziemlich sportlich. Natürlich kann man diese Vision technisch einfach so runterbrechen, dann heißt es preisgünstiger Wohnungsbau, Investitionen 180 Millionen, 470 Wohnungen, energiefähige Kostenbau. Und dieses Projekt haben wir mit dem Büro Futura Cross gemacht zusammen und mit in der Ein kleiner Exkurs. Hier sehen Sie den Stadtplan von Rom, genannt der Nulli-Plan. Speziell an diesem Plan ist eigentlich, dass nicht die Häuser schwarz angelegt sind und die Straßen weiß. Weiß sind alle öffentlichen Flächen. Das heißt, hier sind Innenräume, sind weiß. Ja, also alles, was Sie auch durchschreiten können, öffentliche Räume, die Durchgänge, Bewegungen, zu Häusern. Und diese Frage von Privatheit und Öffentlichkeit beschäftigt uns eigentlich in allen Projekten, die wir haben. Wir versuchen eigentlich, den Leerraum zu entwerfen bei den Projekten, also den Negativraum. Und ich finde eigentlich kein besseres Wort für Negativraum. Ja, es hört sich so negativ an. Aber eigentlich ist das ja genau der Raum, der uns interessiert. Das ist eigentlich der Positivraum. Oder? Aber Sie wissen, was ich meine. Also Wohnen in der Stadt hat viel damit zu tun, wie wir uns bewegen in diesen Zwischenräumen. Und da geht es um Länge und Weite, es geht um Pressungen, es geht um Dichte, es geht um Rückzug. Und diese 14 Häuser, die sind eigentlich so wie bei einem Linolschnitt so rausgeschnitten, aus der Masse rausgeschnitten. Exemplarisch ein Haus. Die gleichen Themen wie im Städtebau finden sich auch im Wohnungsgrundriss wieder. Sie sehen hier zwei Klasterwohnungen, sind zwei Wohnungen da drin, 35 mal 45 Meter große Häuser, das wäre ein anderes Thema. Hier leben Menschen, die aus dem Wegealter eigentlich raus sind. Die Klasse sind private Einheiten, diese Boxen. Und der Raum dazwischen wird dann so zur Begegnungszone. Wissen Sie, diese Typologie führte dazu, dass wir mit der Feuerpolizei ganz philosophische Gespräche führten. Ja? Das ist interessant, weil die Frage war, ab wann ist eine Wohnung oder ab wann ist sie ein Heim? Oder? Also, schon interessant, würde mein Nachbarklasser Freund, ja, würde der mich wecken ins Bett? Oder ist er froh, wenn er raus ist? Ja? Und solche Fragen kommen plötzlich auf den Tisch. So, wenn man eine Wohnung ein bisschen genauer ansieht, dann sehen Sie, dass die Klasse ein bis zwei Quadratmeter Zimmer aufweisen. Sie haben eine Nasszelle, sie haben eine kleine Küche. Und der graue Bereich, der ist dann halb privat. Da kocht man zusammen, wenn man möchte, man stöbert in den Büchern vom Nachbarn, hat ein Gästezimmer, wenn ich spontan Besuch komme, ist so. Ob diese Wohnform dann in Zürich wirklich Anfang findet, das wird sich noch zeigen. Jedoch etwas ist schon sehr interessant. Der Flächenverbrauch pro Person, der wird kleiner als in einer normalen Wohnbeziehung. Oder man ist so stolz, dass man in einem Mini-GT-Haus wohnt mit 140 Quadratmetern. Ja, alleine. Man muss sich schon fragen, ob man da auf dem richtigen Fuß ist. Gut, so könnte das etwa aussehen. Diese warmen Orte, Rückzugskasten und dann die Zentrumszone und Gemeinschaft gefällt, die sind hier gewinnen. 2015 sollte es sein. Gut, ein ganz anderes Thema, Kammertypologie. Wir kennen das aus der Gründerzeit, das ist nicht unsere Erfindung, aber wir möchten die eigentlich wieder neu auflegen lassen. Weil wir glauben, dass ein Raum-zu-Raum-Prinzip die Bedürfnisse einer Familie bestens abholt. Ich meine, einer atmenden Familie. Es ist ein bisschen eine Antithese zu diesen großen, schließenden Gebäuden. Die Baugenossenschaft Beck und die Pensionskasse Netz, die bauen in Wittikon ein neues Quartier, also im neuen Quartier Limmatfeld 32 preisgünstige Wohnungen. Und das Projekt basiert auf dem Masterplan von Professor Hans Kohler. Die Ausgangslage war für uns dann nahezu ideal, oder? Das Kammerprinzip einmal auszuversuchen oder zu probieren. Relativ kleine Wohneinheiten wurden gefordert für Familien im urbanen Kontext. Hier im Vordergrund sehen Sie unseren Wettbewerbsbeitrag, die 7 Häuser. Nebenan ist die Siedlung von Schigo Hoyer, die grünen Häuser, die Sie vielleicht kennen. So. Einfach exemplarisch unsere Versuchsanordnung aus dem Büro. Eine Wohnung mit 95 Quadratmetern. Das ist ja eher klein für eine 4-Zimmer-Wohnung, sonst so bei 105, 110 Quadratmetern. Und ich zeige Ihnen jetzt, was so eine Erschließungskammer in der Mitte eigentlich leisten könnte, durch alle Lebensphasen hindurch. Also eine junge Familie mit einem Baby, die vereint, die muss ein Baby haben oder ein Kind, sonst erkennen sie die Wohnung gar nicht bei der Genossenschaft. Schlafzimmer, da verbunden mit dem Babyzimmer, Büro und große Küche, Kochtest und Wohnbereich. Nun, was können wir größer? Mit dem eigenen Zimmer, vielleicht müssen auch die Eltern wieder ein eigenes Zimmer, das weiß man noch nicht so genau. Aber der Wohnraum wird umgebaut. Das ist überhaupt nicht problematisch. Und dann geschieht es so, dass ein zweites Kind auf die Welt kommt, der Druck auf den Wohnraum, der steigt, erhöht sich, der Restraum kommt wieder in die zentrale Kammer. So oder so gibt es ja so oder so durch das Familienleben ab. Ja, in den Tisch. Nun, es kann geschehen, kein Rundfall, sie kriegen noch Zwillinge. Ich meine, das ist schon eine ernste Frage, oder? Wenn jemand eine Genossenschaftswohnung bewohnt, dann hat er oft auch nicht ein großes Einkommen. Und es gibt Fälle, die müssen einfach so leben. Sie können sich nicht einfach eine andere Wohnung leisten und sicher ein Drehzahl ist nicht schon klar. Aber einfach zu zeigen, die Zimmer doppelt belegt, die ganze Druck auf Wohn ist Österreich, diese innere Kammer kann nur noch durchleben sein. Aber seine Wohnung kann wirklich viele Bedürfnisse abholen bei diesem Fall. Das kann durchaus auch gut aussehen, hoffe ich. Das ist ein Modell, das wir gebaut haben, ein rückwärtiger Kammer, in äußere Kammern. Oder eine rückwärtige Kammer, in die zentrale Kammer links. Wir machen verschiedene Versuche, mit Außenräumen reinzuziehen. Und zu das im Portal wäre eine Loge eingezogen. Das werden wir dann noch andere Modelle zeigen. Ja. Gut. So ein Rendering, was wir konkret vorgeschlagen haben. Und gut, nächstes Thema, organische Zellen. Etwas, was wir wieder ganz neu entdecken möchten in unserem Büro, das sind so Raumabfolgen. Und wir kennen so organische Zellen, ja, von Vorbildern wie Dacia Dominioni oder Hans Scharun, haben wir vorher gesehen. Grundrisse, die man eigentlich nicht verstehen kann auf dem Plan, wenn man ehrlich ist. Und diese Wohnung muss man durchschreiten, die muss man erleben. Es geht hier vor allem um ein reichhaltiges Raum, um ein reichhaltiges Raumerlebnis. Und was ich Ihnen nun zeige, ist überhaupt nicht ausgeteilt. Ja? Sie verzeihen mir, das ist direkt aus der Entwurfsküche, aber ich muss Ihnen das zu. Das ist ein Wettbewerbsentwurf, den wir leider nicht gewinnen durften in Wien. Ganz frisch wurde noch nicht mal ausgestellt. Es ist eine geschwungene Fassade, so als Auftakt zum Kongresshaus. Das Programm war 400 Wohnungen, ein Hotel drin, eine Schule, eine Kirche und so weiter. Und wir kämpften darum, diese Vorhangfassade, die wir wollten, so eine Grundrissstruktur einzuschreiben. Mit Erkern, die belegt sind. Und wir wollten einfach mit einem anderen Abgang suchen, so als einfach vorne und hinten oder so Alexander Klein sehen oder so. Gut, und Sie sehen eine ziemliche Wohnmaschine. Ja, Zitat Jan Horstad, natürlich ist es viel. Und unschwer zu erkennen, Boromini. Das ist ein Barockliebhaber, wenn Sie es noch nicht festgestellt haben. Das kann verbrechen. Ja, nun, wie schnitzelt sich jetzt ein Grundriss da rein in seine Fassade? Also, Zellen schmiegen sich an Zellen. Betreten wir die Wohnung vom ausgeweiteten Treppenhaus her in eine etwas größere Eingangshalle. Auch hier wieder groß genug, dass ein Raum entstehen könnte für einen Gästeraum. In diesem Raum werden dann die einzelnen Zimmer bedient, die anderen Zellen. Einzig das Erkerzimmer hängt am Wohnzimmer und im Büro sprechen wir immer eigentlich von lauten und leisen Zimmern. Im Sinne von Schlafzimmer mit richtiger Tür, akustisch gut lösbar und von Schiebetüren oder großen Türen, die dann eigentlich lauten Zimmer sind, so wie wir sie benennen. Und eben auch, dass die Wohnung atmen kann, ja, dass sie den Wohnraum zugeschlagen werden können. Ich hoffe, Sie spüren auf dem Bild ein bisschen was, weil Sie es jetzt nicht durchschreiten können, weil es auch nicht gebaut wird. Aber man spürt so, wie diese Zellen oder schrägen Wände eigentlich so wie überraschende Blicke wieder freigeben in andere Räume. Es zieht einem so in eine andere Ecke und macht ein ganz anderes Raumerlebnis spürbar. Das letzte Thema, das ich heute zeigen möchte, sind die Stadtwohnungen oder Stadttyp. Und das auf einer ganz trockenen Ebene, weil wir immer als Architekten öfter konfrontiert werden mit dem Problem, dass wir an Orten bauen müssen, wo man nicht bauen dürfte, wegen Lärm. Und das macht so, dass die Hygienepolizei verbietet es uns, Schlafzimmer oder Wohnräume auf Straßenseiten zu machen. Und dann wohnen sie in der Stadt, ja, und zeigen noch die Erschließung zum Stadtraum oder die Wetterfenster oder was auch immer. Oder tote Fassaden entstehen, nur weil die Hygienepolizei das so vorschreibt. Zurück bei Camilla Sitte, aber wir müssen die Stadt wieder zurück erobern. Hier ein Beitrag am Buch Ekos in Zürich, nahe der ETH. Einige werden das kennen. da wurde mir einfach gezwungen, eine Typologie zu entwerfen, wo es diesen Zwängen eigentlich was Schönes macht. Ja, nicht einfach, es ist so schwierig gewesen, sondern auch daraus was entwickelt. Ja. Auf dem Modellbild sehen Sie diese eine sehr bewegte Fassade. Das geht nicht ein, aber die großen Fenster, die Sie sehen, das sind zweigeschossige Gebäude. Das sind ja die meist repräsentierten Räume. Ja, das sind die große Fernseher für die Nachbarn. Da geht was an. So, das Grundstück dreiseitig ganz stark befahren mit Tram, Bus, Auto, nicht bewohnbar, theoretisch. Drei Gebäudekörper umschließen einen ruhigen Innenhof, wobei wir gerade geachtet haben, dass auch die Proportionen etwas zu tun haben mit der Umgebung. Sämtliche Wohnungen, das ist der Punkt, sind nach Süden ausgerichtet. Sie schauen aneinander vorbei. Ja, man hat nicht ein direktes Vis-à-vis. Und das bringt trotz dieser städtischen Dichte eine psychologische Wirkung. Exemplarisch ein Wohnungstyp hier. Eigentlich ist es eine Art Atriumstypologie. Ja, man wohnt so in einer Art L-Form um den eigenen Balkon. Und die Folge ist eben, dass jede Wohnung drei Ausrichtungen hat. Also eine zur Straße, eine zum Hof und eine nach Süden. Und das gibt es ja nicht sonst nicht in Zeilen auch, ja, das sind nur an den Eckstücken, da hat es jede Wohnung. Kernstück des Grundrisses ist dieser zweigeschossige Essraum. Einerseits bringt natürlich dieser hohe Raum viel Licht ins Gebäudeinnere, andererseits lässt er die Fassade zur Stadt wieder aufleben. Also die Häuser leben wieder, die wollen sich die Stadt zurückerobern. Und wissen Sie, wenn ich mit meiner Familie Zeit verbringe, dann ist es nicht. Ich habe selber drei Kinder und da geht etwas ab, das wäre spannend für die Nachbarn. Das Abendprogramm. Hier ein Modellbaubild von der Küche, der kleinen Küche, mit seiner Zimmerwohnung. Das ist ein Puppenhaus, aber so stellen wir uns diesen Typus vor. Auch das werden wir erst 2016 sehen, wie diese 120 Wohnungen realisiert werden sollten. Ich hoffe wirklich, dass das ein Beitrag wird für unsere Stadt. So, zum Abschluss. Dieses Bild von unserem Büro. Ich hoffe, ich habe Sie nicht gelangweilt. Ich finde es eigentlich wichtige Themen und ich würde mich freuen, wenn dann auch kritische Fragen kommen, weil wir doch auch an was Architekten wesentliche Beiträge machen dürfen für unsere Stadt, wo wir aber sind. Einblicke bekommen konnten. Also zum einen der historische Rückblick und zum anderen wirklich der Laborbericht aus dem, was jetzt bei euch entworfen und gebaut wird. Ein Satz, der mir hängen geblieben ist, der lässt sich wirklich kaum übertragen auf das, was im genossenschaftlichen Wohnungsbau eine Rolle spielt, aber ich denke, auf den kommen wir jetzt für mich zumindest gern zurück. Die Casa Malaparte, da hatten wir erwähnt, Frau Detterer, das Haus ist ein Ausdruck des geografischen Ichs, so in etwa. Was würdest du denn damit sagen, wofür stehen eure Häuser heute, die ihr realisiert? Was drücken die aus? Für wen stehen die? Gibt es jemanden, der sozusagen exemplarisch uns als Pate zur Verfügung stehen könnte? Für wen war der am Ende? Wie gesagt, ich würde ganz gerne ganz noch mal aussuchen, aber das kann ich nicht. Aber etwas, das ist schon auch beschäftigt mit dieser Kraft der Identität. Also ich wohne nicht in der Kirche, sondern in der Versuchung. Ich glaube, so in der Gründerzeitbewegung waren ganz starke Programme im Sozialismus, Faschismus, die Märkte, die Gründerzeitbewegung, die Gartenstadtbewegung. Und die haben alle eins gemeinsam, das ist soziale Identität mit städtischer Identität. Und das ist nicht so. Und unsere Häuser stehen nicht für diese programmatischen Sachen. Und wenn wir heute unsere großen Siedlungen bauen, diese Genossenschaftshäuser, dann geht auch mal viel Siedlung, weil die Leute, das ist einfach so, die Leute wollen was Persönliches haben. Ich mache ein praktisches Beispiel, das wir alle wahrscheinlich verstehen. Jeder von uns, fast alle haben ein iPhone. Ne? Und diese sind alle systematisiert, das ist, was überhaupt geht. Die müssen die Häuser haben, die systematisiert sind, die wirtschaftlich sind, die gleich programmiert sind. Und nachher werden sie individualisiert. Und dieses Individualisierte beim iPhone sind es. Ja, alle haben ein individualisiertes iPhone und zusätzlich unsere Häuser. Also wir machen eine Anordnung, die noch systematisch ist. Und nachher müssen wir uns individualisieren.
Was würdest du sagen, wenn es den Bauherren, der bei der Casa Malaparte ja sozusagen als Individuum den Architekten gegenüber steht, wenn es den nicht gibt, welche Rolle spielen dann Genossenschaften? Also in Zürich, ja, die Beispiele, die du gebracht hast, sind ja Genossenschaftsbauten. Was ist für dich das entscheidende Moment, warum braucht es die Genossenschaft neben den anderen Bauträgern, um sowas zu ermöglichen?
Ja, die Genossenschaft in Zürich steht für die soziale Bildung. Also in diesen Genossenschaften, wo wir bauen, haben wir die Zuschnürung der Gemeinschaftsraum. Das ist die Gemeinschaft Sauna, obwohl ich mit meinem Nachbarn nicht in der Sauna bin. Wir haben eine Genossenschaft, das ist ein Gemeinschaftsbad, das ist ein Swimmingpool. Es gibt Gemeinschaftsküchen, Wasserküchen. Also weg von dem, dass jeder nur noch für sich lebt und nicht mehr weiß, was der Nachbar macht. Und für das sind wir ein und das sind nicht in einem kritischen Klima. Und dann für das soziale Leben zusammenhängen. Ohne irgendwie dahinter auf den Platz zu haben.
Was natürlich auch noch eine andere Tradition hat als in Basel, zumindest quantitativ, ist das in Zürich sehr viel prägnanter als in Basel. In Zürich sind das der Anteil der Genossenschaften, die in Zürich gehen. Richtig informiert bin, also es ist enorm viel, weil gerade in der Stadt, wie Zürich, die ja extrem kommerzialisiert ist, was auch den Wohnungsbau betrifft, finde ich das erstaunlich, wenn man also mal die Zahlen anschaut, wie relativiert sich bei manchen. Frau Detter, was würden Sie sagen, als Bauherrschaft, die Genossenschaft ist ja auch eigentlich der Initiant dieser, sagen wir mal, Sonderform des Wohnens, nämlich des Singenwohnens. Wenn man so will, ist das eine genossenschaftliche Aktivität.
Ich kann sagen, dass die Singenwohnen in der Baumoderne in den 20er Jahren erfunden wurden. Damals aber, wie das so beschrieben, immer im Zusammenhang auch mit Gemeinschaftsbildung. Sei es das Wohnungsbau für das Seligenheim, das er für den Berliner Lindenhof entworfen hat, ein schönes Puppenzimmer, das Puppenzimmer entworfen hat, sei es, dass wir im Laubengangshaus mit, wo die Mieten sehr gering waren, eben die Bäder mehr oder weniger geteilt wurden, man sich auch absprechen musste, wer wann eben das Badezimmer genießt, oder in Schweden das Lindenhaus von Sven Achilles, dass eine Zentralküche da war, und, oder auch man in der gemeinsamen Küche, in einem Küchenraum dann eben zusammen gegessen hat. Es war schon der Unterschied zum heutigen City-Apartment, dass das eben Gemeinschaft und Individuum, dass die Genossenschaften auch ganz bewusst versucht haben, die Isolierung, das Thema zurück zu einsam lebt, dass das eben zu vermeiden, das war Programm.
Ein paar, die an beide geht, der ich aber sozusagen ein kurzes Erlebnis voranstellen möchte. Vor einer Zeit, schon ein paar Jahre her, ist in meiner Heimatstadt in Ostdeutschland, ist der Dame gestorben, hochbegabt, ich glaube 97 oder 98 Jahre alt. Und dem hat er dann mal sterben. Das Besondere an der Dame war, dass sie in ihrer Wohnung gestorben ist, das ist auch den meisten noch, aber es ist die Wohnung, in der sie geboren wurde. Und aus dem ergibt sich eine Frage, die stellt sich einerseits sozusagen an Sie, die diesen historischen Überblick hat, aber auch an dich dann, die sozusagen Prozesse, die jetzt ablaufen. Entscheidend sind ja verschiedene Faktoren. Wir haben über Wohnraumgröße gesprochen, wir haben über die Veränderung des Wohnraums gesprochen, innerhalb einer Familie, einer Familienfolge sozusagen. Was mich interessiert, wenn ich Erkenntnisse darüber, wie lange jemand in einer bestimmten Wohnform verharrt,
Der Fakt ist doch ein ganz entscheidender Punkt, wenn man daran geht, zum Beispiel so ein Genossenschaftsmodell, danach zu hinterfragen, wie nachhaltig ist denn das in der Nutzung, nicht als Gebäude, sondern wie lange gibt es diese Gemeinschaft, die dort existiert. Und jetzt noch die Etage. Ich glaube, Sie haben das, Sie haben es gezeigt, bei den Nebenhandlungen, Sie haben es gezeigt, bei einer Platzverwohnung, wo man 5 oder 6 Parteien nebeneinander hat, die ja auch miteinander leben sollten, wo zumindest die Teile der Fläche so bedient sind, in einer Kunstigkeit. Haben Sie da Erkenntnisse? Mich würde
das
interessieren.
Ja, interessante Frage. Nochmal Schweden. Schweden ist ja eines der skandinavischen Länder, die auch Finnland und Norwegen, die eine sehr hohe Anzahl von alten Singen haben und das auch schon immer auch kulturell ist, das verankert, das Singenleben, das wird auch im kommunalen Wohnbau, es werden auch den Bürgern, genügend Wohnraum, Singenwohnraum zur Verfügung gestellt, die Eltern fördern das auch, also sobald man Glücke wird raus aus dem Haus und auch die Eltern sind bereit, in Schweden nicht, also die kann nicht zu sehr Boden haben in einer Wohnung. Wenn die Kinder glücklich sind, dann sind sie auch bereit, in eine kleinere Wohnung zu ziehen, einen Raum zu machen, wieder für eine Familie, die kleinen Kinder, die eben diese große Wohnung benötigt. Also ich denke, wie lange man in einer Wohnung bleibt, in einer sehr mobilen, in einer einer Gesellschaft, die auch sehr flexibel ist und sehr offen ist, werden Einzelpersonen gar nicht allzu lange in einer Wohnung bleiben, sondern je nach Lebensabschnitt auch sich baulich und räumlich verändern.
Wie siehst du das? Ein Genossenschaftshaus, wie ihr es jetzt baut in Zürich, was die Idealsituation wäre, wissen wir? Eine Vorstellung davon, wie sieht das in der Realität aus? Es braucht ja Zusammenhalt. Nun verstehe ich euer Bau, dass ihr das fordert, aber inwieweit ist es realistisch, dass das tatsächlich sich entwickeln kann?
Was das Bauern für mich ist, ich glaube, man ist gewillt, man ist das Wettbewerbsprogramm leben. Man gibt ganz viel Einfachheit. Diese Veränderung ist oft, es wird ja wieder gesprochen, es wird der Wunsch geäußert und dann geht man zu den Aspekten nach Hause und die Leben verlassen. Ja? Und ich glaube, es gibt eine Entwicklung in eine gewisse Richtung, aber bei uns ist das in den 2 Häuser von 14, die speziell sind. Man hat auch Angst vor neuen Wohnformen. Das ist auf der Nacht bis zum Deck und so weiter. Und wir versuchen einfach so, oder diese Genossenschaft in ihrer Wohnung versucht, exemplarisch was auf einmal aufzustellen. Deshalb sind bestimmte Dinge auch so hoch von den Genossenschaften. Und dann glaube ich, dass auch die Richtung können wir nur die Nährboden schaffen, dass das irgendwie entsteht, dass jeder das auch sozial eben entsteht. Aber die Nähe, ich weiß nicht, ob wir das nicht beeinflussen können. Selbst versuchen wir, Sprachen zu bauen, das heißt nicht alles zu besetzen, alles zu kontrollieren, dass eben etwas entsteht in den Erobern vom eigenen Haus, dass man dann auch oder die Landschaft mitkriegt, die man mitgestaltet hat, und somit auch eigentlich verordnen kann, wie man sich auch unterstützt. Und das andere ist, dass wir versuchen, Gesellschaftsschichten zusammenzuziehen, also nicht dass wir nicht wohnen, also die nur für weiße Sockenträger sind oder nur für religiöse oder nur für Sozialgruppen, sondern so quer durch, dass zum Beispiel eine junge Familie, wo die Eltern aus Deutschland kommen, zum Beispiel, und diese Eltern in Deutschland, die Kinder, kann man nicht einfach so zum Aufpassen geben und beten, dass man das eben in einer solchen Wohngemeinschaft machen kann. Das ist ein altes nicht, oder? Dass man so Familienbau sein konstruiert.
Ja. Das ist natürlich das Ideal, völlig klar, dass man auch die Generationen mischt, weil wir hatten ja immer eigentlich auch die Situation, dass das Alleinwohnen ja nicht unbedingt, also weil in den Beispielen, die wir historisch gesehen haben, war es ja oft so eigentlich, dass es eben, das ist so schön, wie es dann gehört, ja, das war natürlich vor allem jemand, der eben als junger Mensch einfach in der Wohnung allein wohnt, aber es ist ja geografisch, das ist der ganze Dinge, geografisch landet man eben dann ja zwischen 70, 75, 80, dann ist man ja immer in derselben Situation, dass man dann, wenn man ein Leben lang mit Partner oder Partnerin verpasst, möglicherweise Bayern ist. Und das ist ja auch das, was die Zahlen, die Sie genannt haben, 51%, was Sie mitbestimmt. Das sind ja nicht alles gut verdienende Herren oder Damen von der Novartis, sondern das ist eben auch die alte Dame, deren Mann schon 15 Jahre tot ist, die auch alleine die Herrinnen hier. Das muss man ja nicht berücksichtigen in diesem Gefüge. Es gibt jetzt Erfahrungen, also gibt es Gebäude, die ihr gebaut habt und wo es dann so einen Erstbezug gibt, der so durchmischt ist, oder ist es dann doch der Erstbezug, so ich sage jetzt 32 deutlichen Anführungszeichen, als dass man dann eben, was ist, 30 Familien hat, die eigentlich in der gleichen Situation sind und 20 Jahre später sind wir alle an dem Punkt, ja, vielleicht auch alle wieder auszuziehen. Das ist auch eine Dynamik, die man nie befördert durch das
Verstehen. Also ich habe es natürlich gewahrt, das bin ich zu jung.
Also das ist schon auch ein Thema,
Ich denke noch von einem anderen Thema rein. Das war, ich kann nicht von Erfahrung sprechen, weil ich habe das im Haus gefragt, das sind zwei Rollen. Und wer ist das denn jetzt der? Was wir jetzt unter den Mitarbeitern machen, ist unter den Begriffen der Stolz. Wir versuchen, bei allen Häusern, versuchen wir Erinnerungsstücke einzufahren und die Häuser aufleben zu lassen. Und zum Beispiel haben wir gemacht, hier in Basel, haben wir ein Kunstwerk ausgestellt und sind jetzt in die Häuser rein. Da haben wir Teller, Portanteller einbetoniert in eine Ghetto-Wand. Ja, so. Und dann ist die Reaktion das interessante Wesen, weil die Leute gehen vorbei und sagen, ah, meine Großmutter hat auch sein Peter. Ja, da kommen Geschichten und man erzählt Geschichte. Und das machen wir auch in allen Frauenprojekten. Bei mir das Wohnen haben wir alte, das war ein Ghetto-Fabrik, die haben wir alte Platten rausgenommen, bauen sie einfach in die Häuser rein und versuchen einfach die Sachen wieder zu verordnen an der anderen Stücke, die man hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ja, das gibt ja auch diese Bindung, die ja notwendig ist, um auch wirklich mit dem Gebäude zu identifizieren. Auch wenn es nicht ein eigenes Haus ist, wie die jetzt Beispiele, das eine Beispiel von Malapati. Vielleicht so resümieren, Sie haben ja gesagt, es sei exemplarisch, das, was wir heute vorstellen. Während der erste Abend programmatischen Bauten gewidmet war und der letzte, sehr spezifisch als zwei Beispiele angelegt. Wenn es etwas gibt, was in der Moderne angelegt wurde und was sich fortsetzt, was würden Sie sagen, ist das, wenn Sie das Thema des heutigen Abends bezogen auf diese Wohnfristen, Wohnungsminimum. Wir haben ja auch schöne Beispiele gemacht, wie von New York aussieht, was durchaus vergleichbar ist mit dem, was in den 20er Jahren schon angelegt war. Aber was wäre es, was man mitnimmt?
Oder was man wieder aufnehmen könnte. Das Wissensapartment, so wie es in Legenheim, so wie es von den Genossenschaften auch finanziert und realisiert wurde, war ja auch ein Preis. Und in der Stadt, in den Städten. Und Singles leben ja gerne in den Städten und nicht auf dem Land. Und ich denke, mitnehmen sollte man aus dieser Zeit nicht nur die Form des privaten Single-Apartments, die Gebäude, die auch so gestaltet sind, dass sie wirklich gelebt werden und nicht tote Ecken bilden oder ungelebte Zonen bilden. Man weiß auch, dass Gemeinschaftsräume, die in Apartmenthäusern genutzt werden, dass die Bewohner motiviert, auch zufrieden zu sein mit einer kleinen und privaten Fläche. Man könnte fast sagen, je beliebter und genutzter die Begegnungszonen sind, desto weniger wichtig wird die Wohnfläche, die eigene Wohnfläche. Nein, aber was ich nochmal zusammenfassend sagen wollte, was man wieder mitnehmen und wieder aktivieren müsste, in Genossenschaften von Stadtbauprogrammen, ist eben die preisgünstige Wohnung für Singles, die in Stadt sind.
Und die Karte ist sozusagen an dich gestellt, wenn du zurückblickst, was sind für dich Höhepunkte, wo sagst du, dort setzen wir auch an, also jetzt die Erinnerungsstücke gemeint, also dass es etwas gibt, was individuell mit dem Gebäude verbunden ist. Wo sind deine, wo sind eure Orientierungspunkte in der ersten Vorgeschichte vielleicht gibt Dinge, wo ich sage, Gott geht es auch zu euch, Gott gibt Dinge, die euch ob es die Anzeige ist, von der wir gesprochen haben, oder ob es Konzepte als Wohlkonzepte sind, was wir gesagt haben, Gott hat es gesehen, was wir eigentlich bauen lassen.
Nein, es gibt so. Also es gibt Vorbilder, wo die so 50er Jahre in Lana, so, die natürlich stark Referenzen suchen an Moretti und seinen Raumbegriffen, wie eng und breit. Moretti ist ein großes Vorbild für uns. Also wie er eigentlich den Raum, eben, er hat ja auch die negativen Räume ausgegossen, die Modelle gemacht, die negativen Räume. Und wir denken weniger in so Wohnformen, sondern eher so in Raumerlebnissen. Das ist eher das, was wir suchen. Also, dass wir eben Räume entwickeln, die ganz eng sind oder ganz hoch oder wieder weit haben, wo man richtig so findet, dass wir wohnen. Und das geht schon um die Bewohner. Das machen wir nur sehr. Aber das richtig so gibt in Zentrumsfunktionen, Wohnen, so Sachen suchen wir. Eher über die Begriffe.
Ich habe dann auch die Darstellung, die ich gemacht habe, dann auch sehr gezeigt, wie ihr individualisiert und trotzdem wisst ihr, dass es nicht ist. Ich gebe gerne nochmal das Wort an Sie. Sie sind eingeladen, Fragen zu stellen, Meinung zu äußern. Auch dafür wollen wir ein Publikum sein. Wenn das nicht der Fall ist, oder Sie das verschieben möchten, auch die Minuten nach unserem offiziellen Gespräch sind Sie dafür genauso herzlich eingeladen. Worauf ich hinweisen möchte, sind zwei Dinge. Das eine, selbstverständlich, die Veranstaltung ist am nächsten Dienstag. Wir werden also hier rechts, jetzt sind wir mal vorne weiter, über das Projekt Florida sprechen. Wir wollen jetzt das Kinderspital, und Fabian Wiesler wird Auskunft geben über das Leben in Lüsterhoff-Einheit im Sammelraum. Wir haben das nicht spezifisch überzittelt, weil es Sonderfälle sind, wir wollen sie nicht gegeneinander stellen, sondern wir wollen sie nebeneinander stellen, um zu zeigen, welche Bandbreite auch des Wohnens in Basel vorzugeben. Und das Zweite, worauf ich sehr gerne hinweise, in etwa 4 Wochen finden die Mittagsführungen der Stiftung Architekturdialoge statt im Rahmen der Architekturtage, die ja dimensional jeweils im Herbst stattfinden. Das Thema in diesem Jahr heißt Architektur im Wandel. Und wir laden alle Interessierten an Architektur und Städtebau Interessierten ein ins Zweispitz und werden an 5 Tagen hintereinander, Montag bis Freitag, jeweils über Mittag, 90 Minuten, mit mehr oder weniger bekannten, prominenten Personen über Architektur diskutieren und Gebäude, einzelne Gebäude oder Themen wie Mobilität oder die neue Hochschule für Gestaltung und Kunst herausnehmen und dort eine Ortsbegehung machen und wollen zeigen, wie sich das Beispiel verändert. Sie finden das Programm draußen vor der Tür. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie alle auch dort Gelegenheit nehmen, uns zu begleiten und die Ausführungen derjenigen, die nicht sich speziell mit Architektur befassen, sondern von außen auf die Architektur wirklich dort zu verfolgen. Für Aufmerksamkeit heute. Vielen Dank an die beiden Referentinnen und Referenten. Herzlichen Dank noch einmal fürs Kommen. Und wie gesagt, wir sind herzlich eingeladen, das Erlebnis nächste Woche dann noch abzurunden mit einem konkreten Partner dazu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.